Moin, schön, dass ihr da seid, schön euch zu sehen und dass wir ja, uns auf Weihnachten vorbereiten können, dritten Advent feiern können und uns jetzt auch so ein bisschen nochmal mit dem Thema so Gott und die Welt und Jesus beschäftigen können. Ich will euch von einer Familie erzählen, für die nicht so ein besonders großer, herrlicher Tag ist, wie gerade im Lied berichtet, sondern eine ganz normale Familie, Durchschnittsfamilie, Vater, Mutter, Kind, sind unterwegs und wollen was erledigen, was irgendwie alle Familien in diesen Tagen machen. Vielleicht wäre das jetzt bei uns gerade Weihnachtsgeschenke kaufen. Die haben auch so ihr Programm, was sie tun. Es ist ein Tag wie jeder andere. Und sie gehen an einen Ort, vielleicht so kann man sich vorstellen, Famila Einkaufszentrum, so von der Größenordnung mehrere Eingänge, viele Plätze, Orte, wo man so wie heute Geschenke kaufen können. Und damals hatten die was mit ihrem Kind vor. Sie wollten es vor Gott bringen und sie wollten es auslösen. In der Zeit im Alten Testament, Übergang zum Neuen, Jesus wird geboren, war das so, dass man, wenn ein Erstgeborener auf die Welt kam, also ein Sohn, da hat man den ausgelöst im Tempel, also 5 Schekel bezahlt, weil Gott gesagt hat, hey, das Erste gehört immer mir, aber ihr dürft euer Kind behalten, aber sollt symbolisch dafür etwas abgeben. Also nichts Besonderes für diese junge Familie, sie heißen übrigens Maria, Josef und Jesus, die da unterwegs sind an diesem großen Ort, also nicht so ein kleines Gebäudchen, sondern so wie Famila Einkaufszentrum. Ne? Also viel los, viel Trubel, überall sind Menschen unterwegs, man kann überall rein und rausgehen. So sind sie in diesem Tag unterwegs zum großen Tempelareal in Jerusalem, nicht weit weg von Bethlehem, so 10 Kilometer kann man noch zu Fuß laufen. Sind sie da unterwegs, um das zu machen, was man tut als frommer Jude, seinen Sohn auszulösen, Gott ein Opfer zu bringen. Und so kommen sie in diesen Tempelbezirk und halten sich da auf, gucken, wo müssen wir eigentlich hin, wo ist jetzt was zu tun. Ach, wir brauchen noch 2 Tauben, ach, hier kann ich Tauben kaufen, sehr gut. Haben wir auch dabei, ein paar Turteltauben zum Opfer. Und wo geht's jetzt weiter? Eine Familie wie jede andere, die da unterwegs ist und eine von vielen anderen vermutlich auch. Großes Gelände. Und dann gibt es einen Mann, den ich euch vorstellen möchte, der heißt Simeon. Simeon ist schon etwas älter. Ich weiß nicht, vielleicht sagen so, ja, so 50, 60, 70. Ja, guckt euch mal um, wer ist jetzt auch noch so älter, wenn ihr euch so umdreht, ha? Wer ist auch schon ein bisschen älter? Ja, und vielleicht seht ihr jemanden, sagt, ja, okay, den könnt ihr jetzt mal so im Kopf behalten, jemand, der schon ein bisschen ein paar Jahre hinter sich gebracht hat und mit Gott unterwegs ist. Vielleicht sind die Haare schon ein bisschen grau geworden oder weniger geworden. Und dieser Simeon, der ist heute auch irgendwie unterwegs zum Tempel. Irgendwas in ihm sagt ihm, hey, ich soll mal heute zu Famila, zum Tempel gehen und mich da aufhalten und da mal gucken, was da so passiert, was da so heute los ist. Vielleicht gibt's ein besonderes Special, besonderes Angebot. Ich gehe da mal hin. Dieser Simeon, er lebt nach Gottes Willen und er wartet. Er wartet auf etwas Besonderes. Er wartet auf Gottes Hilfe, auf Gottes Rettung, auf die Wiederherstellung seines Volkes Israel. Israel dümpelt so gerade vor sich hin, es ist von den Römern besetzt, man kann nicht alles frei machen und irgendwie denken sie sich, hey, hat Gott nicht viel mehr vorgehabt mit uns, als das, was wir hier gerade irgendwie erleben und miteinander teilen. Der letzte Prophet des Alten Testaments, Malachi, lebte vor 600 Jahren, ich habe so an Luther gedacht, 500 Jahre her, ist irgendwie ewig lang her, irgendwann mal jemand da, so ein Reformator gewesen, der hat ein paar Sachen auf den Kopf gestellt, so auch Malachi. Auch schon 400 Jahre her. Irgendwie muss mal was passieren hier wieder in unserem Land. Irgendwie muss da was kommen. Das kann doch nicht alles sein. Wenn ich das Alte Testament lese, so viel Zusagen, was Gott mit seinem Volk tun wird, wie es herausgerufen ist, wie es zum Licht für die Völker wird. Und jetzt das irgendwie gerade, da muss doch was kommen. Simeon wartet. Er ist in freudiger Erwartung, dass da noch was passiert. Und er hat selbst von Gott eine Zusage bekommen, dass dort zu seinem Lebzeiten etwas Besonderes passieren wird, dass er den Retter Israels sehen darf. Gottes Geist ruht auf Simeon, steht im Text. Mehr geht im Alten Bund nicht, als dass Gottes Geist auf einem liegt. Also im Alten Testament gab es viele herausragende Persönlichkeiten. Das Maximum an Gottes Nähe war, dass Gott sagt, ich lege meinen Geist auf ihn. Bei König Saul nimmt er den Geist wieder von ihm, als er sich von Gott abwendet. Und König David betet, Gott, nimm deinen Geist nicht von mir, sondern erschaffe in mir ein reines Herz. Und so ist auch Simeon so ein Typ, der so im alten Bund lebt und erleben darf, wie Gott ihm nahe kommt, weil sein Geist auf ihn ist. Im Neuen Testament dürfen wir als Christen seit Pfingsten erleben, dass Gottes Geist in uns ist. Das ist nochmal eine höhere Qualität, mehr als das, was man im Alten Testament und diesem alten Bund, dieser alten Zeit erleben konnte. Simeon ist nicht mehr der Jüngste. Er wartet bereits ziemlich lange auf den Retter. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auf Weihnachtsgeschenke wartet. Man freut sich ja vielleicht auch als Erwachsener noch. So, was kommt da? Vielleicht habt ihr auch eine Amazon-Liste mir abgegeben und sagt, hier, da kannst du was von auswählen. Aber was gibt es in deinem Leben, wo du sagst, darauf warte ich. Darauf freue ich mich und ich hoffe, dass ich das erleben darf. Gibt es da noch irgendetwas, wo du sagst, oh, und vielleicht gerne teilen, wenn ihr merkt, hey, das hat mit 24. was zu tun. Und ihr sagt, ich konnte noch die schöne Uhr vom Pamela, Juwelier, wenn ich die kriegen könnte. Meine Frau hat auch noch mal was gesagt von Amazon, eine Uhr, aber ich habe schon wieder vergessen. Also gibt es etwas, muss mal fragen vielleicht, worauf ihr wartet? Simeon wartet. Und er ist nicht mehr der Jüngste, er ist ein alter Mann geworden. Meine Frau guckt mir zu, denkt an die Uhr, ja, ich versuche nochmal zu denken. Und er wartet seit seines Lebens auf diese Zusage Gottes, die seinem Volk gilt, aber die Gottes Geist ihm persönlich auch zugesprochen hat. Und er wird nicht müde darüber. Und er lässt nicht los. Und er hofft, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Er bleibt erwartungsvoll. Er wird nicht müde über die Zeit, sondern er ist in Kontakt, in Beziehung mit Gott und weiß, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Gottes Geist hat ihm gezeigt, dass er die Hilfe für Israel noch sehen darf. Und diese Hilfe ist kein neues Programm, keine Streitmacht. Diese Hilfe wird eine Person sein. Und auf diese Person wartet er. Vielleicht kennt ihr das von Großeltern, die noch irgendwie die Geburt ihres Enkels oder Urenkels erleben wollen. Die sagen, ach, ich möchte doch nicht sterben. Ich muss ein bisschen durchhalten. Bald ist der Tag da und ich will meinen Enkel, meine Enkelin noch in den Armen halten. Und ich möchte das noch erleben. Und man merkt richtig, sie warten das noch ab. Und manchmal sterben sie danach, weil sie gesagt haben, jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt habe ich das noch erlebt, was mir noch wichtig war. Und jetzt kann ich gehen. Und so ist es bei Simeon. Er wartet und er merkt, wie er älter wird, wie er schwächer wird und es nicht mehr so leicht geht. Und doch denkt er, ich kann noch nicht in Frieden sterben. Da kommt noch was, was Gott mir zugesagt hat. Und darauf erwarte ich. Gottes Geist zieht Simeon an einem Tag wie jeden anderen in den Tempel. Und er lässt sich ziehen. Kein besonderer Tag, kein herrlicher Tag, kein besonderes Fest, gerade ein Tag wie der andere. Und Simeon ist nicht jeden Tag im Tempel, ich bin auch nicht jeden Tag bei Famila, aber heute merkt man, hey, heute muss ich da hingehen. Heute ist vielleicht die Uhr im Sonnenangebot, die meine Frau sich wünscht. Oder heute hat Gott irgendwas vor mit mir. Und vielleicht hat es damit zu tun, was ich erwarte, wo ich all die Jahre drauf irgendwie hinfiebre, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Und heute zieht es mich an diesem Ort, an diesem großen Ort, wo viele Menschen sich aufhalten. Und ich merke, ich soll da heute sein. Und Simeon geht dahin. Und auf diesem großen Tempelareal, es gibt manchmal so Bilder irgendwie, Jesus, Maria, Josef, ein kleines Gebäude. Nee, Famila, kann man sich vorstellen, trifft dieser Simeon auf irgendeine Familie. Also stellt euch vor, ihr geht euch Famila durch und da sind hunderte Familien und ihr seht eine Familie und ihr merkt, boah, das ist es. Das ist es, was ich erwartet habe. Darauf fiebere ich mein ganzes Leben hin. Und diese Familie hat nicht so einen Heiligenschein. Ne? In den Bildern nehmen wir so einen Heiligenschein. Man sieht, da schwebt irgendwas drüber über Jesus. Nee, die sehen aus wie jede andere Familie. Und er merkt, nein, das ist etwas Besonderes. Das ist das, worauf ich mein ganzes Leben warte. Das hier sieht man nicht alle Tage. Niemand anderes vermutet hinter dieser kleinen Familie irgendetwas Besonderes. Man kann das nicht äußerlich sehen, dass da irgendwas Besonderes dran ist, aber Simeon scheint etwas zu sehen, was allen anderen so vorbeigeht. Alle anderen gehen ihren Dingen nach. Simeon sieht, was niemand anderes wahrnimmt. Er sieht in diesen Normalos, sagen sogar noch vom Verdienst bis dann unter dem Durchschnitt, können sich gerade mal zwei Turteltauben leisten und kein Schaf, was eigentlich auch gedacht ist. Sie nehmen nur das, was irgendwie geht. Diesen Normalus sieht er etwas ganz Besonderes. In einem hilflosen Baby, und das ist gerade ganz cool, dass wir so viele Babys hier auch haben, könnt ihr noch mal angucken. Guckt euch mal so ein Baby an, süß, lächelt und freut sich drüber und schreit es auch. Und dann sieht man das an, Paul macht es gerade vor da hinten. Und du siehst, nicht nur weil du der Vater bist, sondern weil Gott dir was ins Herz schenkt, das hat was ganz Gewaltiges an sich. Dieses kleine, unscheinbare Wesen ist die Rettung für mein Volk. Die Rettung für diese Welt. Gott erfüllt sein Versprechen. Das Versprechen, das er seinem Volk gegeben hat und das Versprechen, das er auch mir persönlich gegeben hat. Lukas 2, Vers 29. Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, sagt Simeon. Nun kann ich loslassen. Jetzt hat sich das Warten gelohnt. Denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen durfte ich das Heil sehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Ein Licht anzünden, Hoffnung in diese Welt bringen. Und hier Jesus Christus. Er ist das Licht, das das, was wir so suchen, an Frieden, an Veränderung, an Liebe, das ist das, was die Welt braucht und was uns auch manchmal zu schaffen macht. Die Sorgen in dieser Welt. Ich stelle mir Maria und Josef ziemlich perplex vor. Diese ganze Trubel ist eigentlich vorbei gerade. So wie letzte Woche hatten wir groß hier Weihnachtsfeier, verschiedene Stationen. Da war ein riesen Engel draußen gewesen, der hat die Botschaft verkündet. Und jetzt ist heute mal ein bisschen normaler Gottesdienst. Hey, ganz entspannt und wir sind hier und es ist nicht alles umgebaut. Und so denke ich, ist das auch in dem Leben von Maria und Josef. Der große Trubel, der Engel, Hirten, alles gerade so ein bisschen abgeklungen. Der normale Alltag fängt wieder an. Sie gehen ihrem Glauben nach. Und sie kommen in den Tempel und wollen einfach tun, was zu tun ist. Und dann tritt da so ein alter Typ an sie heran und sagt, boah, krass, das ist es. Das ist das Heil der Welt. Das ist, was diese Welt so unbedingt braucht. Das ist die Rettung für unser Volk. Halleluja, preis den Herrn, ist es da. Und denkst so, hey, wir wollten einfach nur in Ruhe hier Geschenke kaufen. Wir Weihnachten. Nein, wir für Jesus ein Opfer da bringen und ihn auslösen. Wow, unerwartet. Krass, was da schon wieder los ist. Und was über Jesus ausgesagt wird. Das alles an einem Tag wie der andere. Das Heil für alle Völker liegt in diesem Kind. Ihr Kind bringt Licht in die Finsternis. Ihr Kind wird die Bestimmung Israels erfüllen. Ein Scheinwerfer auf Gott zu sein für alle Welt. In ihm werden gesegnet sein alle Völker. An einem Tag wie der andere. In einer Familie, die einfach nur gewöhnlich ist. Das alles in einer alltäglichen Situation zu sehen, dazu braucht es einen erwartungsvollen Glauben. An irgendeinem Tag, an einem großen Ort zu sehen, eine alltägliche Situation zu merken und zu spüren, hier passiert gerade etwas Außergewöhnliches. Dieses Kind ist das, worauf alle warten. Dazu einen Vers aus dem Hebräerbrief, Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube, erwartungsvoller Glaube, auf etwas hoffen? Er ist das Rechnen, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Genau das passiert hier für mich in dieser Szene, wo nichts zu sehen ist, rein äußerlich als normales Alltagsleben. Und Simeon spürt, hier ist mehr los. Und ich sehe hier Dinge, die kann man eigentlich nicht da rein interpretieren, steht nicht dran an Jesuskind. Aber ich merke, Gott wirkt hier. Genau das erleben die Situation. Simon rechnet mit der Erfüllung seiner Hoffnung. Er bleibt über all die Jahre erwartungsvoll, bis endlich der Tag gekommen ist. Er darf einen Blick auf das richten, was kommt. Inmitten des Alltäglichen sieht er Gottes Eingreifen in die Weltgeschichte. Er sieht die unsichtbare Wirklichkeit hinter oder vielmehr in diesem kleinen Kind. Wie kriege ich auch so einen erwartungsvollen Glauben? Vielleicht auch ihr so Vorbilder, Menschen, die etwas länger unterwegs sind mit Jesus und ihr merkt, boah, krass, die haben schon so viel durchgemacht und die halten an Jesus fest. Und das ist voll cool. Dann fragt sie mal, hey, wie habt ihr das geschafft? Wie ist das für euch? Was macht euren Glauben aus? Und wo merkt auch ihr, ich bin herausgefordert? Wie kriege ich so einen erwartungsvollen Glauben, wie Simeon ihn hatte? Dass er all die Tage warten kann, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Das Erste, was ich tun kann, ist Christ werden. Christ werden, was bedeutet das? Es ist, dich Gott zuzuwenden. Mich Gott hinzuwenden. Mit ihm offen über die Dinge zu sprechen, wo du merkst, hey, das trennt mich von einem heiligen, gerechten, wunderbaren Gott. Und ich merke, das ist irgendwie nicht in Ordnung, was da in meinem Leben ist. Und ich komme nicht so richtig dran an Gott. Dann fang an, mit ihm darüber zu reden und ihm das hinzulegen. Gott, ich möchte dir nahe sein, aber ich merke, das sind Dinge, die passen nicht zu dir. Und die möchte ich dir aber bekennen. Erlebe, wie Gott dir vergibt, dich freispricht und annimmt. Wenn wir das Gott hinlegen, was uns trennt, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Hier und heute kannst du ein Kind Gottes werden. Und in der Taufe können wir das ganzheitlich bestätigen und erleben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich werde unter Wasser getauft, von Neuem geboren. Und ich bin ein Kind Gottes, kann ich erspüren mit meinem Sinn, mit meinem Körper, hey, da ist was passiert. Vielleicht am 1.1., 13 Uhr am Wolzee, ich bin da, sag, Kälte macht mir nichts aus. Ansonsten in dem Video, wir haben auch so ein cooles Taufbecken, wie die in dem Video hatten, aus einem IBC-Container, können wir aufbauen, können wir warmes Wasser reinfüllen, daran soll es nicht scheitern. Also, Gott hinwenden, sagt Gott, ich brauche dich, mein Leben macht ohne dich keinen Sinn und da steht es mir zwischen dich, ich brauche einen Retter, der mich freispricht und ich nehme das an von dir und ich bekenne das in der Taufe. Jesus Christus, ein unscheinbares Baby. Jesus Christus, der erwachsen wurde und alles auf sich nahm, was dich von Gott trennt. Diesen Jesus kannst du in dein Leben reinlassen, einladen, dich öffnen für ihn. Nicht nur als Hilfe für Israel, als Heil für die Nation, sondern auch als Retter in deinem ganz persönlichen Leben und als Herr deines Lebens. Wenn du diesen Weg gehst, dann erfüllt dich Gott mit seinem Heiligen Geist. Er kommt in dich hinein, mehr als nur ruht auf dir, er erfüllt dich und deinem Leben mit seiner Nähe. Er zieht quasi bei dir ein. Und das nicht wie so ein nerviger Mitbewohner. Ich weiß nicht, wer schon mal eine WG gelebt hat. Ich eigentlich nicht, aber man hört das irgendwie. Manchmal ist auch mit dem eigenen Partner nicht ganz leicht. Also mit mir ist manchmal nicht ganz leicht. Und so eben nicht. Wenn Gottes Geist in die Wohnung nimmt, ist es nicht der nervige Mitbewohner, der dauernd seine Sachen überall rumliegen lässt und seine Aufgaben nicht erfüllt oder der dir mal reinquatscht und Vorwürfe macht, was alles nicht geht und ach, was ist denn hier schon wieder los? Nee, es ist der beste Freund an deiner Seite, der dich trägt und der dir Kraft gibt und der zu dir hält. Der sagt, ich bin für dich. Und ich liebe diese Aussage, ich bin für dich, weil wir so oft hören irgendwie, dass wir merken, hey, da hat jemand ein Problem mit mir und da ist irgendwie Kritik an mir und ich kriege es irgendwie da nicht hin und hier nicht hin. Ich bin für dich. Das macht Gott durch seinen Geist in dir deutlich. Ich bin für dich. Wenn du versagst, wenn du deine Ziele vielleicht für nächstes Jahr nicht erreichst, wenn du irgendwie zornig wirst, wenn du nicht dem Ideal eines Christen entsprichst, wie er irgendwie zu sein hat, was immer das bedeuten mag, dann sagt Gott durch seinen Geist, ich bin für dich. Das ist das Schönste an Freundschaft. Menschen, die zu dir halten, die ausdrücken, egal wo du gerade drin steckst, ich halte zu dir. Und mit Gottes Geist ist dir mehr geschenkt als Simeon. Und der ging schon richtig ab, finde ich, dieser Simeon, was der alles so erlebt hat mit Gott. Simeon war auf Gott ausgerichtet. Er hat nach Gottes Willen für sein Leben gesucht. Er war mit ihm verbunden und offen für sein Reden. Gottes vorhandene Nähe kannst du mehr oder weniger stark zulassen. Zusage ist, ich bin da und ich bin für dich. Und ich kann mich dieser Zusage aussetzen oder mich davon distanzieren. Und ich habe so eine Idee für ein kleines Experiment, wenn du heute nach Hause kommst. Wenn du nach dem Gottesdienst oder später oder irgendwann in deine Wohnung, in dein Haus, dort, wo du gerade lebst, kommst, dann sprich doch mal laut aus, Gott, ich bin mir bewusst, dass du da bist. So kann ich mir so ein bisschen die Nähe Gottes vergegenwärtigen, der zugesagt hat, ich bin da. Ich bin dir nah und ich bin für dich. Nach Hause kommen, Mantel ablegen, Schuhe ausziehen. Gott, ich bin mir bewusst, dass du da bist. Das ist eine Möglichkeit, sich darauf einzulassen, auf Gottes Nähe. Gott ist dir liebevoll zugewandt. Er ist für dich. Gott, ich bin mir bewusst, dass du mir liebevoll zugewandt bist und dass du für mich bist. Manchmal müssen wir das laut sagen, dass nicht unser Kopf das weiß, sondern auch unsere Ohren das hören. Gott leitet dich auf deinem Weg, so wie er Simeon zufällig an einem Tag wie der andere an einem Ort mit vielen Menschen und Räumlichkeiten führt auf eine Familie und ihr kennenlernst, was da los ist. Vertrau in Gottes Zusagen, so wie Simeon in Gottes Zusagen vertraut hat. Gottes Zusagen, ja, was ist das denn? Bei Simeon war das ja allgemeine große Zusage, Israels Rettung kommt und dann diese persönliche, du darfst es in deiner Lebzeit ja erfahren, dass Gott kommt. Was sind Zusagen Gottes für dich? Da lohnt es sich, in die Bibel hineinzugucken. Ich will nicht alles verraten, aber da steht eine Menge drin. Und vielleicht liest du mal ein paar Kapitel und streichst mal an, wo du merkst, hey, hier sagt mir Gott etwas zu. Ich habe heute mal in Philippa reingeguckt. Da steht zum Beispiel, macht euch um nichts Sorgen. Oh, fällt mir eine Menge ein, wo man sich Sorgen machen kann, worüber ich mir Sorgen machen kann. Heizungstauschen, was kostet das? Wie wird das alles werden nächstes Jahr? Wendet euch vielmehr in jeder Lage und mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen, meine Ängste, meine Sorgen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Dir gesagt, Herr Jesus, ich will dein Freund sein, du hast Teil meines Lebens sein, ich will auf dich hören und dir nachfolgen. Was für eine Zusage. In all den Sorgen und Herausforderungen und Nöten des Lebens, persönlich und weltweit, spüren, ich darf Gottes Frieden in mir haben. Was für eine Zusage. Oder hier, Vers 19 im 4. Kapitel. Was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, also schreibt Paulus, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wie oft habe ich Angst, dass ich zu kurz komme, dass es nicht ausreicht, dass mir etwas fehlt, dass Gott mir etwas vorenthält. Und hier wird beschrieben, Gott hat alles, Gott gehört alles, er hat alle Herrlichkeit, ein Reichtum. Hey, entspann dich mal, dieser Gott ist dir zugewandt und seine Zusagen gelten dir. Wir müssen darin lesen, um zu sehen, was Gott uns alles zuspricht und uns daran festzuhalten, so wie Simeon das getan hat. Bleib erwartungsvoll und ausdauernd, auch wenn viele Jahre ins Land gehen. Du merkst, boah, es wird so ein bisschen auf die Probe gestellt. Gegen den Simeon bestimmt auch mal so einen anderen Tag. Oh, schon wieder, heute zippert es im Bein und ich merke, mein Herz macht immer so mit. Aber Gott sei Zusage, ich vertraue drauf. Das wird auch sicherlich auch mal schwierig gewesen sein. Aber er hält fest, er hat eine Ausdauer und er erlebt, dass Gott seine Zusage erfüllt. Mitten im alltäglichen Gottes Wirken entdecken. Früher war in unserer Gemeinde Marlies von Dölln Mitglied, die ist jetzt in der Freien Christengemeinde, ist näher dran, passt besser. Und für sie war für mich so ein Vorbild immer, im Alltäglichen Gottes Wirken zu sehen. Die ist durch die Straßen gegangen und da lag irgendwas und sie liest es und sie merkt, dass Gott sie führt und leitet. Die konnte das. Und manchmal wünsche ich mir das auch, so in dem großen Alltag, im Familie-Einkaufstrubel merken, Gott ist da und Gott führt und leitet mich. Das möchte ich gerne auch erfahren. Ich habe das mal im Gebet zusammengebracht und ihr könnt das vorne mitsehen, wenn ich das alles so für mich sortiere. Was steckt da drin? Gott, ich danke dir, dass ich dein Kind bin und dass du durch deinen Geist in mir lebst. Das gilt allen, die es angenommen haben. Ich möchte mich heute auf dich ausrichten und deinen Willen für diesen neuen Tag suchen. Bitte öffne mein Herz für dein Reden. Ich öffne mich jetzt für deine Zusagen und möchte ihnen erwartungsvoll entgegensehen. Lass mich dein Wirken inmitten des Alltäglichen sehen. Amen. So ein Gebet kann ein Anfang sein auf einem Weg zu einem erwartungsvollen Glauben. Sich Gott öffnen, ausliefern, bereit sein für sein Reden und auf seine Zusagen warten. Wenn ihr das tut und erfahrt in den nächsten Wochen was, wo ihr merkt, boah, krass, Gott wirkt in mein Leben und es war eine schöne neue Erfahrung, könnt ihr das im Gottesdienst am 7. Januar teilen, damit wieder ein Gottesdienst, wo man erzählen kann, hey, was habe ich mit Gott erlebt? Und vielleicht sagst du genau das, hey Gott, ich möchte auch mal was erzählen und ich möchte auch erleben, wie du mein Leben hineinsprichst und ich öffne mich jetzt für dein Wirken. Das ist diese spannende Situation, Alltag, Simon kommt dahin und Gott wirkt. Und da kommt noch eine weitere Person hinzu, die Hanna. Sie betritt die Szene im Tempel und im Gegensatz zu Simeon ist sie jeden Tag an diesem Ort. Jeden Tag seit 60 Jahren, würde ich sagen, ist sie Witwe und dient Gott im Tempel mit Gebet und Fasten. Und auch wenn es eine große Anlage ist, wenn jemand jeden Tag da ist, dann gehört er irgendwann zum festen Erscheinungsbild. Hanna ist am Tempel. Sie tritt hinzu zu den Eltern. Irgendwie kriegt sie diese Szene mit oder merkt auch, dass Gott da wirkt. Und voller Dank pries sie Gott und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Sie merkt, hey, hier passiert etwas. Und es wird bestätigt, die zwei Personen, auch nochmal für die Eltern, für Maria und Josef, dass Jesus etwas ganz Besonderes ist. Mit Hanna und Simeon werden wir zwei Menschen kennen, die mit Gott unterwegs sind. Der eine steht an diesem Ort, im Tempel, der andere genau zur richtigen Zeit. Bei beiden entdecken inmitten des Alltags Gottes Wirken. Inmitten des normalen Programms, jeden Tag ist Hanna da, Simon außer der Reihe und sie merken, hier ist etwas Besonderes passiert heute. Ich sehe bei Simon und Hanna einen Glauben, der sich in einer beständigen Beziehung mit Gott ausdrückt. Gottes Geist ruht auf Simeon und ist mit Gott in Kontakt. Hanna ist jeden Tag am Tempel und sie betet und sie hat einen Draht nach oben. Und diese beiden Personen sehen im Alltäglichen Gottes Wirken. Bei beiden sehe ich die Fähigkeit, über einen langen Zeitraum, Jahrzehnte geduldig warten zu können. Wie lange kann ich warten? Eine Viertelstunde ist herausfordernd, etwas zu warten, wenn man irgendwas braucht gerade. Und sie können über Jahrzehnte geduldig warten. Ich sehe ein Vertrauen in Gottes Zusagen und eine lebendige Hoffnung auf sein Eingreifen. Und das ist für mich erwartungsvoller Glauben. Mit Gott in Beziehung stehen. Gott, ich weiß, dass du da bist und ich bin offen für dein Wirken. Auf sein Wirken warten können. Ich sehne mich danach, aber du wirst zur rechten Zeit kommen. Angetrieben von einer lebendigen Hoffnung. Worauf warten wir als Gemeinde? Dritter Advent, nächsten Sonntag vierte Kerze, dann ist auch schon Heiligabend. Wir warten auf das Fest der Geburt von Gottes Sohn. Da sind wir gerade so unterwegs. Und ich finde aber, dass es kein wirkliches Warten ist. Weil ich habe erfahren, dass Jesus schon vor 2000 Jahren geboren ist. Also ich warte auf etwas, was schon passiert. Das ist also kein wirkliches Warten, das ist eher so eine Erinnerung an etwas, was geschehen ist. Und es ist vielleicht eine gute Sache, auch in dieser Welt ins Gedächtnis zu rufen, Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Weihnachten ist eine Erinnerung. Israel, das Volk Gottes, erwartete die Ankunft ihres Retters und er ist in diese Welt gekommen. Die Gemeinde, das Volk Gottes, zusammengesetzt aus allen Nationen, aus Juden, Heiden, erwartet die Wiederkunft ihres Retters. Vor 2000 Jahren hat man gewartet, dass Jesus in diese Welt kommt. Heute warten wir darauf, dass Jesus wiederkommt. Mit dieser Sehnsucht, diesem erwartungsvollen Glauben, endet die Bibel. Da stehen wir wieder drin in dieser Zeit der Erwartung. Und wir sind aufgefordert, mit der gleichen Sehnsucht und Intensität, wie wir sie bei Hannah und Simeon gesehen haben, dem Wiederkommen unseres Retters vertrauensvoll entgegenzusehen. Gottes Geist, der in uns und unserer Gemeinde wirkt und lebt, weckt in uns eine Sehnsucht, die in den Gebet mündet: Jesus, komm, wir warten auf dich. Und wer immer dieses Gebet hört, stimme mit ein: Komme wieder, Jesus. Und wir können seine Antwort auf den letzten Seiten der Bibel wahrnehmen: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Wir sehen es einen Poetry Slam. Da geht es so weiter mit: Bin ich bereit dafür und sehne mich danach, dass Jesus wiederkommt. Dieses Video fordert mich heraus. Ein bisschen klagt es mich auch an. Und manchmal wehre ich mich dagegen, sage nein. Und manchmal fühle ich mich ertappt und merke: Hey, was ist denn meiner Erwartung darauf, dass Jesus wiederkommt? Simeon inspiriert mich und er schenkt mir eine Freude, motiviert mich, warten zu können, vertrauensvoll auf Gottes Zusage zu hoffen. Dieses Video fordert mich so ein bisschen heraus und ich, ja, nimm einfach mit, wo du merkst: Hey, das brauche ich gerade. Ich brauche so ein bisschen eine deftige Herausforderung. Ich brauche eher so eine Zusage, ein leuchtendes Vorbild, wie schön es ist, auf Jesus zu warten. Was machen wir in der Zwischenzeit zwischen Jesus kommen, was wir an Weihnachten feiern, und dem Warten darauf, dass Jesus wiederkommt? Wie verbringen wir diese Zwischenzeit? Ganz einfach, wir feiern so lange Abendmahl. Abendmahl. Ich lese einen Vers, einen Text aus Matthäus Kapitel 26. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dem Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Wir feiern das weiter, dass Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, dass er gesagt hat: Hey, das Brot, was ihr esst, das steht für meinen Leib. Für mich ist es auch ein Erfahren. Ich nehme Jesus in mich auf, er ist Teil meines Lebens. Und der Saft, den wir aufgestellt haben, als Zeichen für das Blut, was vergossen wurde und was meine Sünden vergibt. Jesus verzichtet darauf bis zu dem Tag, an dem er wiederkommt und wir gemeinsam mit ihm feiern werden. Ein himmlisches Fest, ein himmlisches Abendmahl. Wir haben 6 Tische aufgebaut und nach dem nächsten Lied könnt ihr an einen dieser Tische gehen und das feiern, das bekräftigen. Vielleicht heute mit Jesus durchstarten und sagen: Hey, ich möchte das, ich brauche Jesus. Und ich merke, da steht so viel zwischen mir und Gott. Ich brauche einen Freund an meiner Seite, der sagt: Ich bin für dich, und der alles auf sich nimmt, was zwischen mir und Gott steht. Dann geh an einen dieser Tische hier vorne, an den beiden steht es einfach für sich. Du kannst da selbstständig hingehen. Und an den 4 hinteren Tischen stehen Silke, Jörn, Tobi und nochmal Tobi und reichen euch das Abendmahl und sprechen euch, ja, Gottes Segen, Gottes Vergebung zu. Ich bete und dann singen wir ein Lied gemeinsam. Danke, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass an diesem herrlichen Tag der Schöpfer aller Dinge Mensch geworden ist, sich klein gemacht hat, dieser Welt ausgeliefert. Danke, Jesus, dass es nicht mit der Geschichte von einem kleinen Baby aufhört, sondern dass du Schritt für Schritt deinen Weg mit Gott gegangen bist, dass du in allem den Willen deines Vaters erfüllt hast. Und danke, dass du nicht vor dem Kreuz Halt gemacht hast, dass du gesagt hast: Mein Leben für deins. Ich gebe mich hin, damit du leben kannst, damit du Frieden mit Gott hast. Danke für dein großes Opfer, Jesus, was alles übersteigt. Und Jesus, wir warten auf dich. Wir sehen uns danach, dass du wiederkommst. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist in uns und unserer Gemeinde bereits gegenwärtig bist. Aber wir wünschen uns auch, dass diese Not, dieses Leiden in der Welt ein Ende hat. Danke, dass du uns eine Erinnerung gegeben hast, an der wir festhalten können, die uns das Warten erleichtert. Danke für das Abendmahl, das du eingesetzt hast. Für das Brot, das für deinen Leib steht, der für mich und jeden Einzelnen, der es angenommen hat, hingegeben wurde. Danke für den Saft, der für dein Blut steht, das du vergossen hast. Damit hast du einen neuen Bund aufgestellt, der eine ungetrübte Gemeinschaft und Beziehung mit unserem Gott ermöglicht. Danke, Jesus. Amen.